Schlag bitte 1. Johannes Kapitel 4 auf. Ich schneide es immer sehr gerne in einem Mikrofon. Es ist ein sehr erhebendes Gefühl. 1. Johannes 4. Ich lese die ersten 8 Verse. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vers 1. Prüft die Geister. Seine Aufgabe, ein Gebot von Johannes. Testet, prüft die Geister. Und mit Geister sind Menschen, Personen gemeint. Prüfen, dokimazo. Dieser Begriff wird benutzt in der Metallurgie, um herauszufinden, ob ein Metall wirklich rein ist. Prüfen sollen wir die Geister. Die Person soll geprüft werden. Ob es Menschen sind oder ob es Engelwesen sind, sie müssen geprüft werden. Wir werden erinnert, auch im 1. Thessalonicher 5, wir sollen Prophetie nicht ablehnen, sondern wir sollen alles prüfen. Das ist entscheidend hier. Es ist entscheidend, weil Satan existiert tatsächlich. Auch Dämonen gibt es. Und weil sie sich immer der Lügen bedienen, regieren sie die Welt auf diese Welt, denn Satan ist der Prinz der Luft. Er ist derjenige, der über die Welt regiert. Gott hat ihm diese Macht gegeben für einen Moment, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe, um die Leute zu verschlingen. Er und seine Dämonen verkleiden sich, tarnen sich als Engel des Lichts. Das schreibt Paulus den Korinthern. Und das sollte uns nicht erstaunen. Satan bedient sich am liebsten einer Tarnung, der Tarnung falscher Religionen, Lügen und Täuschung. Satan ist nicht derjenige, der Nationen verführt, das ist das Fleisch selber. Aber Satan ist derjenige, der hinter falschen Religionen und falschen Glaubensvorstellungen steht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Schlag bitte Schlag 2. Korinther 10 auf. Oft wird über geistliche sogenannte Kampfführung geredet, aber meistens haben sie eine falsche Vorstellung davon. Sie meinen, man müsse den Dämonen nachrennen und sie irgendwie austreiben, sie wegjagen. Aber ich war an einer Konferenz, an so einer komischen, wo da sagte einer, lasst uns beten. Und das Erste, was er sagt, ist Satan. Und er spricht zu Satan und will dem Satan sagen, was er tun kann und was er lassen soll. Und er denkt, das sei geistliche Kampfführung. Vielleicht bildet er sich sogar ein, dass er das tun kann, aber das ist eine Täuschung. Geistlicher Kampf wird beschrieben in 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch kämpfen. Es geht offensichtlich um Kampf. Aber es heißt, unsere Waffen, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir zwar sind im Fleisch, wir sind Menschen. Es geht hier nicht um Sündhaftigkeit, sondern einfach, dass wir Menschen sind. Aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Menschliche Waffen haben nichts hier verloren. Unser Verstand nützt nichts. Er taugt nicht dazu. Egal, wie gut unsere Absichten sind. So können wir nicht kämpfen gegen geistliche Mächte. Es braucht viel mehr. Wir brauchen Waffen, die geistlicher Natur sind, weil menschliche dazu nicht taugen. Egal, wie wir an diese Sache rangehen, es geht nur so, denn unser Ziel ist es, Festungen zu zerstören. Das Bild ist folgendes. Und menschliche Waffen reichen eben nicht, um diese Festungen zu zerstören. Eine Festung ist aus Stein gebaut. Man kann dort nicht eindringen. Das Wort Festung wird auch benutzt für ein Grab oder für ein Gefängnis. Ja, es ist ein Angriff auf eine fast uneinnehmbare Festung und da können wir nicht mit Erbsen daherkommen und darauf schießen, das nützt nichts. Wie sehen diese Festungen aus? Es geht um Vernunftschlüsse, Dinge, die sich gegen Gott erheben. Irgendwelche Vernunftschlüsse, Spekulationen, eigene Ideen. Ideologien, Theorien, Sichten, Psychologie, Philosophie, all diese Dinge, falsche Religionen gehören auch dazu. Das ist unser Kampf. Es geht darum, wie die Leute denken. Es geht um den Verstand. Es geht nicht darum, Satan irgendwie zu verjagen oder seine Dämonen. Das können wir nicht. Das steht uns nicht zu. Es geht um einen Kampf der Gedanken, des Verstandes, der Gesinnung. Warum? Weil die Welt gefangen ist in Gedankenmustern und das sind wie Festungen. Man kommt kaum an ihr Denken, an ihre Gesinnung heran. Sie leben in diesen und sie werden zu ihrem Gefängnis und letztendlich zu ihrem Grab. Und der Architekt all dieser Festungen ist niemand selbst als Satan. Er ist der Vater der Lügen. Er ist ein Verführer von jeher. Er ist derjenige, der sich als Engel des Lichts tarnt und sein Werk treibt er voran durch falsche Gedanken und Vorstellungen und Ideologien. Es wird noch weiter definiert in Vers 5. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, jede noch so scheinbar noble, gute Idee, große Gedanken, Einsichten, die eindrücklich erscheinen, aber die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, sind vom Teufel. In solchen Dingen sind Menschen gefangen, Denkmustern, die sich gegen Gott richten. Und es sind Antichristen, antichristliche Gedanken letztendlich. Sie sind in diesen Gedanken gefangen, die letztendlich zu ihrem Grab werden. Wie sieht unsere Verantwortung nun aus? Unsere Verantwortung ist es, diese Festungen zu zerstören. Und des Weiteren heißt es hier, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam. Es ist ein Kampf um die Gedankenwelt der Menschen. Wiederum, Satan steckt hinter all diesen falschen Ideen und Ideologien. Die Menschen sind darin gefangen und sie werden in der Hölle landen, wenn sie daraus nicht befreit werden. Aber es sieht alles so herrlich aus, weil ein scheinbarer Lichtengel hinter all diesen Dingen steckt. Aber bereits im Alten Testament werden wir vor falschen Propheten gewarnt. Dasselbe finden wir auch im Neuen Testament. In der Bergpredigt warnt Jesus vor falschen Propheten, Matthäus 7. Paulus warnt vor falschen Propheten, immer wieder. Petrus schreibt einen ganzen Brief, der zweite Petrusbrief, worin er uns warnt vor falschen Propheten. Judas folgt ihm und der Heilige Geist zeigt Judas auf eine andere Art und Weise genau dasselbe, was er Petrus geschrieben hat. Und wiederum folgt eine Warnung. Und das Neue Testament endet damit, bevor die letzte Botschaft im Buch Offenbarung finden wir die Johannesbriefe und dort wird wiederholt davor gewarnt. Letztendlich geht es in diesen Briefen, die vor der Apokalypse, vor der Offenbarung kommen, wir werden aufgerufen, treu zu sein, treu zu stehen in der Wahrheit. Fünfmal lesen wir es am Anfang vom zweiten und vom dritten Johannesbrief. Und das sind die letzten Briefe, die an die Gemeinden geschrieben werden von Johannes. Judas dann ermahnt uns auch ernsthaft und sagt, wir sollen einstehen für die Wahrheit. Wir sollen dafür kämpfen. Ich habe ein Buch geschrieben, der Kampf um die Wahrheit. So sieht geistlicher Kampf aus. Und was uns dazu befähigt, diesen Kampf zu kämpfen, ist, wir müssen eben die Geister prüfen. Wir können nicht einfach blind sein und alles annehmen, was irgendjemand sagt oder lehrt. Wir müssen alles prüfen. Wir müssen die Geister prüfen. Lass uns zurückgehen zu 1. Johannes 4. Und übrigens, als die große Erweckung 1730 ausgebrochen ist, gab es viele Fragen diesbezüglich. Es gab Ereignisse, die ganz klar vom Heiligen Geist kamen, andere, die ein bisschen fragwürdig waren. Und Jonathan Edwards hat aufgrund dieses Textes aus 1. Johannes 4 die Dinge geprüft, ob sie vom Heiligen Geist sind oder nicht. Und Jonathan Edwards wird heute quasi zu uns reden. Er hat etwas geschrieben, ein Buch geschrieben, nämlich was sind die Erkennungsmerkmale des Werkes des Heiligen Geistes. Und ausgehend tut er von 1. Johannes 4. Edwards war davon überzeugt, dass dieser Abschnitt aus 1. Johannes 4 grundlegend ist, wenn es darum geht, die Dinge des Geistes zu prüfen. Es sind zeitlose Prüfungen. Sie kommen nicht von Jonathan Edwards, er hat es einfach für uns ausformuliert. Es sind Prüfungen, anhand derer wir alle geistlichen Bewegungen beurteilen können, auch alle Predigten, alles, was gelehrt wird. So können wir herausfinden, was wirklich vom Geist kommt, weil es in Übereinstimmung sein wird mit 1. Johannes 4. Wir können froh sein, dass wir diese Verse haben. Alle diese Prüfungen, alle Prüfungen, die es gibt in der Schrift, werden hier gesammelt in 1. Johannes 4. Und es ist die Verantwortung von allen Heiligen, allen Christen, allen Pastoren und Lehrern, die Dinge immer wieder zu prüfen, genauso wie die noblen Beräer. Prüft alles, ob es sich so verhält. Worum geht es hier? Es geht um Werke des Heiligen Geistes. Kapitel 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Und Johannes sagt, dass unsere Errettung bestätigt wird aufgrund der Werke des Geistes in unserem Leben. Und unsere Sicherheit, unsere Zuversicht in unsere Errettung ist darin gegründet, dass wir kennen, wie der Geist in und durch uns wirkt. Ich weiß, dass der Geist unsichtbar ist. Ich weiß, dass er auf übernatürliche, göttliche Art und Weise wirkt in uns. Nichtsdestotrotz, während sein Wirken nicht sichtbar ist, sind die Resultate, die Früchte sichtbar. Wir erfahren, wir fühlen den Geist nicht, aber die Auswirkungen seines Wirkens, die erfahren wir. Eine der Torheiten der Charismatiker ist es, der Geist führt mich, der Geist leitet mich. Wie willst du das wissen? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Licht, das angeht, wenn der Geist wirkt, und das ausgeht, wenn ich dann am Ruder bin. Nichts zeigt mir, ob der Geist jetzt bei mir gerade wirkt oder nicht. Das ist übernatürlich, das ist göttlich. Ich kann das nicht merken. Aber ich erfahre die Auswirkungen seines Wirkens in meinem Leben. Und das hat begonnen, als ich errettet wurde. Ich habe sofort begonnen, die Sünde zu hassen und die Dinge geliebt, die Gottes sind. Ich habe mich im College sehr mit Philosophie beschäftigt. Und nachdem ich errettet wurde, hatte ich kein Interesse mehr an Philosophie, aber ich hatte eine große Liebe für das Wort Gottes. Ich habe nicht gemerkt, wie der Geist Gottes das bei mir bewirkt hat, aber ich habe gesehen, was er getan hat und dass es so ist. Ich toleriere People in dieser Welt, aber ich liebe die Leute in der Gemeinde. Ich kenne euch nicht alle, aber ich will euch sagen, dass ich euch wirklich liebe. Nicht, dass ich alles von euch weiß und euch kenne, aber wenn ihr zu Christus gehört, dann gehört ihr zu mir. Wir gehören zusammen. Das sind Beweise für das unsichtbare Wirken des Heiligen Geistes. Und wir wissen, dass Christus in uns bleibt, weil wir den Geist erkennen und das, was er gewirkt hat, ist sichtbar. Und die Leute fragen mich, wie weißt du, dass du gläubig bist? Es ist nicht, dass du vollkommen bist, sondern es sind deine Wünsche, es ist das, wonach du verlangst. Wir leben alle irgendwo in Römer 7, wir tun nicht immer das, was wir wollen und das hassen wir. Und das ist der Beweis, dass der Geist da ist, dass wir das Richtige hassen und das Richtige lieben. In Johannes 3,8 sagt Jesus zu Nikodemus, der Wind weht, wo er will, du kannst ihn nicht sehen, aber du siehst seine Auswirkungen. Und das ist ein Bild dessen, wie der Geist wirkt. Sein Wirken ist eben unsichtbar, aber das, was er wirkt, ist sichtbar. Aufgrund dessen, was man sieht und erfährt, deshalb wissen wir, dass er in uns lebt, wenn wir diese Dinge bei uns erkennen. Was tut er denn in uns? Hier eine kleine Liste. Ein Verlangen nach Buße, Hass von Sünde. Wir suchen nach Heiligung und Vergebung. Wir lieben unseren Herrn und sein Evangelium. Das Verlangen, ein Sklave, ein Diener von ihm sein und ihn als Herrn anerkennen. Wir freuen uns an der Schrift, ein Verlangen nach Gehorsam. Er produziert Freude in Leid und Schmerz. Wir lieben andere, wir lieben Gemeinschaft, wir verstehen die Bibel, wir haben eine Erleuchtung, wir wollen beten, wir haben heilige Gefühle, wir wollen Gott loben, wir sind dankbar und wir beten an als Lebenseinstellung und wir wollen Christus ähnlicher werden. Das ist ziemlich ermutigend, oder? Und das tut der Geist in dir, ob es dir passt oder nicht. Aber es gibt auch andere Geister. Und es ist eigentlich erstaunlich, es ist sehr erstaunlich, dass es eine plötzliche Verschiebung gibt von der Herrlichkeit aus 3,24 zu Kapitel 4,1 und plötzlich bewegen wir uns weg von dieser herrlichen Realität, dass Christus durch den Geist in uns wirkt und dann zeigt er uns auf, welche tödlichen Auswirkungen da sind, wenn Geister kommen und wirken in uns, die nicht aus Gott kommen, antichristliche Geister. Es überrascht uns nicht wirklich, weil wir sind von jeher vom Gott gewarnt worden, dass falsche Propheten kommen würden. Satanische Verführung gab es bereits im Garten Eden, oder? Satan ist immer da, er wirkt immer. Und Gott hat sein Volk immer dazu aufgerufen, Unterscheidungsvermögen zu haben. Dieser Kampf um die Wahrheit dauert schon so lange, wie es Menschen gibt. Und es ist ein gewaltiger Kampf und er ist immer da. Und das wahre Volk Gottes musste immer gegen diese falschen Propheten und Lügner kämpfen. Warum sind diese Propheten so erfolgreich? Weil sie so gute Dinge vorgeben können. Sie können gut täuschen. Es ist eine komische Ironie. In der charismatischen Bewegung, dass wenn du sie kritisierst, wenn du wirklich nach Unterscheidungsvermögen strebst und wenn du für die Wahrheit kämpfen willst und sie für die gegenüber der Schrift zur Verantwortung ziehst und ihre Fehler aufzeigst, dann werden sie dich verurteilen als Sünder. Du bist dann derjenige, der im Weg steht und das Gebet von Christus hindert aus Johannes 17,17. Du bist gegen Einheit. Warum weiß ich das? Ich habe es oft genug erlebt an meinem eigenen Leib. Damit die Charismatiker ihren Siegeszug weiterführen können, müssen sie Unterscheidungsvermögen zu etwas Negativem machen. Unterscheidungsvermögen wird dann zu einer Übertretung gegenüber Christus und sein hohepriesterliches Gebet. Es ist grundlegend wichtig für die charismatische Bewegung und sicher die überlegen, dass die Kämpfer für die Wahrheit als Feinde des Heiligen Geistes dargestellt werden. Denn wenn gesunde Lehre wirklich regiert, dann haben sie keine Überlebenschance mehr. Die Evangelikalen haben sich in Schweigen zurückgezogen. Wir haben darüber gesprochen, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe kein Buch gefunden, welches verlegt wurde, wo die falschen Lehren der charismatischen Bewegung aufgedeckt werden. In den letzten 15, 20 Jahren wurde nichts diesbezüglich veröffentlicht. Ja, sie waren sehr erfolgreich, alle zum Verstummen zu bringen. Und lass uns zurückkehren zu 1. Johannes, wo wir eben aufgefordert werden, die Geister oder die Personen zu prüfen, die im Namen Gottes sprechen. Und wir sollen erkennen, ob sie von Gott sind oder nicht. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, jeder Person. Glaubt doch nicht einfach alles. Warum? Weil viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Deshalb müsst ihr alles prüfen. Alleine nur schon die Tatsache, dass sie keine Unterscheidungsvermögen haben, dass sie nicht untersucht werden wollen, dass es keine Sache von Gott ist. Weil wäre es ein Werk vom Geist Gottes, dann würden sie sich freuen, wenn man sie prüft. Weil durch die Prüfung wird ja aufgezeigt, dass etwas echt ist, dass es wahr ist. Aber was sind die Prüfungselemente hier? Hier ist eines. Ich habe mehrere, aber ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Diejenigen, die ich euch nicht gebe, sind im Buch, das ihr bekommen werdet. Ich habe dem Konferenzleiter gesagt, ich brauche heute 3 Stunden. Er hat gesagt, nee, das geht nicht. Test Nummer 1. Der Geist Gottes erhebt unseren Herrn Jesus Christus. Vers 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Der erste Test ist, die erste Prüfung ist christologischer Natur. Es geht um die Person Jesu Christi. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist positiv. Jeder Geist, der das nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Es geht um Christologie. Wer ist Jesus Christus? Es hat mit der Fleischwerdung Christi zu tun, einem klaren Verständnis dessen, dass Jesus Gott in Fleisch gekommen, aus biblischer Perspektive richtig verstanden wird. Was meint Johannes hier, wenn er das meint? Es gab Leute, die daran zweifelten, dass Jesus wirklich Mensch war. Man nennt das in der Theologie Doketismus. Es kommt von dem griechischen Verb dokeo, erscheinen. Es ist ein philosophischer Dualismus, wo man dachte, alles Materielle ist schlecht und alles Geistliche ist gut. Folglich konnte der Sohn Gottes nicht wirklich physischer Natur sein, weil das wäre materiell und das ist böse gemäß den Dualisten. Und folglich erschien er nur als Mensch, aber er war nicht wirklich ein Mensch. Und sie haben die Menschheit Jesu in Frage gestellt. Ist das wichtig? Ja, absolut wichtig ist das. Denn er ist der, der stellvertretend an deiner Stelle gestorben und dazu muss er Mensch sein. Wenn er für deine Sünden bezahlen soll und an deine Stelle stellen soll, dann muss er ein Mensch sein, ein richtiger Mensch. Und sein Leben wird dir zugerechnet und das geht nur, wenn er als Mensch gelebt hat. Das ist nicht eine völlige Christologie hier, sondern Johannes zeigt hier einfach eine Irrlehre auf, die damals herrschte, nämlich, dass man daran zweifelte, ob Christus wirklich Mensch war. Aber davon können wir ableiten, dass der Kern der Sache letztendlich eine gesunde Christologie ist. Jesus, ganz Gott, ganz Mensch. Monotheismus, einem der frühen Konzile, wurde damals als Irrlehre bezeichnet. In der Kirchengeschichte hat man schon früh über diese Dinge gestritten, über die zwei Naturen Jesu Christi, beide in einem Menschen, aber nicht miteinander vermischt. Hier ist nicht alles, was im Ate und Ente da ist in Bezug auf Christologie, aber es geht darum, dass wir eine klare Sicht dessen haben, dass Christus als Mensch gekommen ist. Und wenn nicht alles ausdrücklich dasteht, so steckt es doch in diesem Abschnitt drin. Falsche Religionen haben immer eine falsche Sicht von Jesus Christus. Sie haben eine falsche Christologie. Die Mormonen zum Beispiel denken, dass Jesus Christus der geistliche Bruder von Luzifer ist, die beide geschaffen wurden, und Gott selbst ist ein geschaffenes Wesen, ein Geschöpf. Alle falschen Religionen haben eine falsche Sicht von Jesus Christus. Aber der Heilige Geist hat das nicht. Er hat eine richtige Sicht von Christus und verherrlicht immer den Sohn. Und jeder Prediger, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird von Christus geleitet und dominiert, beherrscht und wird Christus in einer erhöhten und wahrhaftigen Art und Weise darstellen. Es geht hier um gesunde Theologie, aber es geht auch um die Vorrangstellung und es geht auch um die Klarheit des Evangeliums. Wo man also irgendwelchen Mangel erkennen zu scheinen meint in Christus, im Evangelium oder im Wort Gottes, dann wissen wir, das kann nicht das Werk des Geistes sein. In Johannes 14, 15, 16 sagt Johannes wiederholte Male, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Er wird euch in die Wahrheit führen, die ich euch gegeben habe. Jeder, der eine falsche Sicht von Christus hat oder der Christus klein macht oder das Evangelium verwässert oder vom Sohn ablenkt und den Geist größer macht, der wirkt nicht im Geist. Jonathan Edwards schreibt, der Teufel hat die größte Feindschaft. Es gibt nichts, was er mehr hasst als Christus. Er will nie, dass die Menschen klarere, erhabenere Gedanken über Christus haben, sondern er will alles verdrehen, er will uns verwirren und will Dinge unterdrücken in Bezug auf die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Der Teufel will uns ablenken vom Sohn Gott und präsentiert dann ein falsches Bild des Heiligen Geistes. Aber dabei tut er so, als würde er Christus dadurch ehren und verherrlichen. Aber der Geist wirkt genau das Gegenteil. Der Geist erhöht den wahren Christus in all seinen Vorzügen und in seinem Vorrang und in einem klaren Verständnis seines Evangeliums. Wäre das die charismatische Bewegung eine Auswirkung des Heiligen Geistes, dann würde Christus verherrlicht. Es ginge um Christus und nicht um den Geist. Und alle in dieser Bewegung würden ihre Knie beugen vor Christus und im Sinne des Evangeliums. Die Leute würden demütig sein, sie wären freudig, sie wären opferbereit, sie würden Buße tun. Sie würden überall deklarieren, dass Christus Herr ist und sie ihre Sklaven und Diener. Sie würden sich selber verleugnen, ihr Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen, wo immer er sie hinführt. Aber im Gegenteil dazu sind sie oft sehr stolz. Jack Hafer zum Beispiel sagen, dass das, was die charismatische Bewegung ausmacht, das ist die Vorrangstellung des Heiligen Geistes. Sie sagen, nur eines gilt für alle, nämlich die Leidenschaft, die sie haben, den Heiligen Geist zu erfahren, seine Gegenwart und seine Kraft. Wenn es nur um den Heiligen Geist geht, dann hat man sein Wirken, das, was er wirklich tun will, eigentlich abgelehnt. Christus tritt in den Hintergrund, die Schrift schätzt man nicht mehr, sondern es geht viel mehr um Selbsteinbildung, Dinge, die man meint, die der Geist gewirkt hat, die aber gar nicht von ihm kommen, bestimmen das Leben dieser Bewegung. Im Philipperbrief betet Paulus, Paulus betet darum, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden und er betet zum Vater und er betet ihn darum, dass sein Geist uns stärke, damit, das ist die Absicht, damit Christus in euren Herzen wohne, durch Glauben in Liebe gewurzelt und gegründet, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigender Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter. Amen. Paulus betet, dass der Geist uns dahin führt, dass wir ein besseres Verständnis der Liebe Christus haben. Es geht immer um Christus. Aber hier besteht die charismatische Bewegung, die Prüfung eben nicht, weil es geht viel mehr um den Heiligen Geist als um Christus. Zeig mir jemand, der völlig vereinnahmt ist vom Heiligen Geist, und ich zeig dir jemand, der nicht vom Geist erfüllt ist. Zeig mir jemand, bei dem sich alles um Christus dreht, der alles daran setzt, ihm ähnlicher zu werden, der ihm gehorsam sein will. Das ist jemand, der vom Geist erfüllt ist. Das zeichnet geisterfüllte Menschen aus. Vieles in dieser Bewegung ist antichristlich. Visionen und solche Dinge beherrschen die Szene. Und es ist absolut erschreckend, was da zum Teil gesagt wird. Einige denken, er komme daher als ein Feuerwehrmann. Andere sehen ihn als 900 Fuß groß, andere treffen ihn immer wieder im Bad. Andere tanzen mit ihm auf der Spitze eines Müllbergs. Andere sehen ihn im Rollstuhl in einem Genesungsheim. Einige machen immer wieder lange Spaziergänge mit ihm am Strand und so weiter. Einer sagt, kurz nachdem mich der Heilige Geist sich offenbart hatte, sah ich Jesus. Dann bat ich den Herrn, mich an seinen Rückzugsort mitzunehmen, und ich lag im Gras und bat ihn, Jesus, würdest du dich bitte neben mich legen? Wir waren genau dort und sahen einander in die Augen, und der Vater kam und legte sich neben Jesus nieder. Gefühlsduselei, bizarre Fantasien, die nichts mit Jesus oder dem Geist zu tun haben, Täuschungen, ja, Lügen, ganz gewiss, aber ganz gewiss stammen diese Dinge nicht vom Geist. Aber es geht nicht nur um diese komischen Vorstellungen, wie in dem Buch eines vermeintlich Vierjährigen, der in den Himmel gegangen ist und zurückkam und jetzt beschreibt, wie Jesus ist, und er beschreibt Jesus Pferd, und er beschreibt, wie Jesus kleiner ist als der Erzengel Michael. Ich meine, das ist schon genug schlimm, dass solches Zeugs publiziert und gelesen wird. Aber noch schlimmer sind die Irrlehren, die über ihn verbreitet werden. Einige sagen, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen als Gott im Fleisch. Er hat das gar nicht in Anspruch genommen. Er hat Jesu Natur angenommen am Kreuz, ist gestorben im geistlichen Fall und ging dann in die Hölle, wo er für unsere Sünden bezahlt hat. Wie konnte Jesus also am Kreuz mein Gott sagen? Weil Gott nicht mehr sein Vater war, sagt Copeland. Jesus persönlich nahm die Natur Satans an. Und ich sage euch, Jesus ist mittendrin in diesem Abgrund. Er leidet alles, was es zu erleiden gibt. Sein ausgemergelter, kleiner, wurmiger Geist ist ganz unten in diesem Ding gelandet und der Teufel denkt, jetzt hat er ihn erledigt. Aber ganz plötzlich beginnt Gott zu reden. Creflo Dollar, auch ein Anhänger des Wortes Glaubenslehre, stellt auch die Gottheit Christi in Frage. Er sagt, Jesus ist nicht vollkommen auf die Welt gekommen, er ist herangereift. Es ist so, ihr wisst, an einer Stelle der Bibel ging Jesus auf eine Reise und wurde müde. Ihr solltet hoffen, dass Gott nicht müde wird. Jesus aber wurde es. Wenn er als Gott erschien und müde geworden wäre, es heißt, er habe sich an der Quelle hingesetzt, weil er dann müde geworden war. Junge, dann hätten wir ein Problem. Es mag jemand sagen, nun, Jesus ist Gott erschienen. Nun, wie viele von euch wissen, dass die Bibel sagt, dass Gott niemals schläft noch schlummert, und trotzdem lesen wir, wie im Markus-Evangelium Jesus müde wird und einschlief. Es ist ja unglaublich, was da alles abgeht in dieser Bewegung. Viele der Leute machen sich selber zu Göttern. Kenneth Copeland meint, er spreche für Jesus, und er sagt Folgendes. Kenneth Copeland denkt, er sei hier Jesus und sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn Menschen euch deshalb anklagen, weil ihr denkt, dass ihr Gott seid. Sie haben mich gekreuzigt, weil ich behauptet haben soll, Gott zu sein. Ich habe nicht behauptet, Gott zu sein. Ich habe nur behauptet, dass ich mit ihm wandle und dass er in mir ist. Halleluja, genau das tut ihr auch. Was ist das für eine himmelschreiende Hochmut? Was für eine Unwahrheit? Was für eine Blasphemie? Und wo sind alle Leute, die diese Leute, die solches sagen, zur Rechenschaft ziehen, die sie endlich dazu bringen, still zu sein? Nur der Geist des Antichristen kann solche unbiblischen Lehren verbreiten. Und es geht noch weiter. Es geht nicht nur, dass dumme Dinge über Christus erzählt werden und Irrlehren, sondern das Evangelium selbst wird völlig missrepräsentiert. Wir wissen, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns von Gerechtigkeit und Gericht zu überführen, damit wir an Christus glauben, und er erinnert uns an die Wahrheiten des Evangeliums. Er gibt uns Kraft und stärkt uns, damit wir das Evangelium verkündigen können. Wir wissen, was sein Werk ist. Und der Geist agiert immer in Übereinstimmung mit dem Evangelium. Also überall, wo das Evangelium abgewertet wird, wissen wir, dass nicht der Geist am Werk ist. Und lass es mich ganz klar sagen, jede Bewegung, die kein Problem hat mit der römisch-katholischen Kirche, hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, denn die römisch-katholische Kirche lehrt ein falsches Evangelium. Warum tun sie das? Ja, weil sie eine gemeinsame Erfahrung suchen, aber Lehre hat nichts mehr zu verlieren dort. Es geht einfach nur noch um irgendwelche Erfahrungen und jegliche Form von falschen Evangelien nimmt man gerne in den Arm und kann sich damit arrangieren. 1967 begann diese Bewegung, die charismatische Bewegung in der römisch-katholischen Kirche. Und Johannes Paul II. Hat diese Bewegung sofort in den Arm geschlossen. Warum? Weil die Katholiken alle Bewegungen in sich einschließen. Der Papst schaffte es immer wieder, alle irgendwie unter den Schirm der Katholiken einzuschließen. Homosexuelle, auch Atheisten selbst können reinkommen. Das ist das Herz der katholischen Kirche. Man vereinnahmt einfach alle, damit sie wachsen können. Weil die Katholiken haben nur einen König, nämlich den König der Finsternis. Im Jahr 2000 gab es 120 Millionen katholische Charismatiker. Aber es gibt über 500 Millionen Charismatiker in der ganzen Welt. Katholische Charismatiker, die vertreten katholische Lehre und Dogmatik. Und sie glauben eben nicht, dass wir aus Glauben alleine errettet werden, sondern aus Werken. Sie glauben auch an die ex opere operato Sakramente, die wir haben müssen. Sie stecken mittendrin in diesem Götzendienst der Messe, der katholischen Messe, wo Christus immer wieder geopfert wird. Sie verehren Maria und die Heiligen. Und die protestantischen Charismatiker haben sie voll in den Arm geschlossen. Als ich bei Moody Bible Institute gesprochen habe über Jesaja 53, wurde einiges geschrieben, weil ich darüber gepredigt habe. Und dort haben Studenten und Lehrer sich darüber gefreut, dass ein neuer Papst gewählt wurde und dachten, das ist eine tolle Sache. Warum? Warum würde irgendjemand so etwas tun? Warum würde jemand in der Geschichte der protestantischen evangelikalen Lehre, irgendeine Institution, sich plötzlich mit dem Papst, mit den Katholiken verbünden? Es ist einfach das, was momentan läuft in der evangelikalen Szene. Zehntausende Charismatiker und Pfingstler beteten, sangen, tanzen, klatschen und jubelten unter dem einen Band des Heiligen Geistes während eines viertägigen ökumenischen Kongresses im vergangenen Sommer. Über die Hälfte der Teilnehmer des Kongresses über den Heiligen Geist und Weltevangelisation waren Katholiken. Der Heilige Geist will die Mauern zwischen Katholiken und Protestanten niederreißen, sagte Vincent Sunan, Dekan an Pat Robertson Regent University, der dem Kongress vorstand. Wenn Sie sich mit den Katholiken gut verstehen und denken, sie seien eins, dann kann das nicht vom Geist Gottes gewirkt sein. Denn die römisch-katholische Kirche ist verdorben, verbreitet ein falsches Evangelium und es hat nichts mit dem zu tun, was die Schrift lehrt. Weltweit gibt es 24 Millionen Anhängern, die zu einem unitarischen Pfingstlertum gehören. Was ist das? Was bedeutet das eigentlich? Es sind Leute, die nur Jesus anerkennen, aber die Dreieinigkeit Gottes ablehnen. Jeder Vierte in Amerika glaubt das. Was glauben Sie? eine sogenannte Form von Modalismus. Es gibt einen Gott und er erscheint auf dreierlei Weise. Manchmal erscheint er als Vater, manchmal als Sohn, manchmal als Geist. Aber er ist nie alle drei gleichzeitig. Er hat diese drei Erscheinungsweisen. Na, kleines Problem, wenn er an die Taufe von Jesus denkt. Er hat da seine Hüte wirklich sehr schnell gewechselt. Im athanasischen Glaubensbekenntnis heißt es, oder da wurde diese Sache geklärt, dass er Gott eben in drei unterschiedlichen Personen besteht, gleichzeitig der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Modalismus wurde immer in der Kirchengeschichte eigentlich verurteilt als Irrlehre. Und es ist auch so, dass wer diese Dinge glaubt, nicht errettet werden kann. T.D. Jakes vertritt aber diese Form von charismatischer Lehre. Er leugnet die Trinität. Aber wenn du den wahren Gott nicht hast, dann hast du auch nicht den wahren Christus und auch nicht den wahren Geist. Diese Leute sagen eben, dass man Gott als Vater, Sohn oder Geist bezeichnen kann. Doch diese drei sind nicht drei verschiedene Personen. Vielmehr seien sie verschiedene Modi, Erscheinungsweisen des einen Gottes. Somit könne Gott als Schöpfer der Welt und Gesetzgeber Vater genannt werden, als der in Christus Fleisch gewordene Gott, Heiliger Geist. Demnach seien Jesus Christus Gott wie auch Geist, aber sie seien keine verschiedenen Personen. Im Konzil von Nicäa 325 und in Konstantinopel wurde das als Irrlehre abgelehnt. Die größte Gemeinde in Amerika, wenn man es Gemeinde nennen will, es ist die Gemeinde des Wohlstandspredigers Joel Osteen. Er ist so flach, wie man nur überhaupt flach sein kann. Er vertritt eine oberflächliche, zuckersüße Art von Allversöhnung, die im völligen Widerspruch zu allem steht, was die Schrift über die Vorrangstellung und Ausschließlichkeit Christi lehrt. Als man ihn gefragt wurde, was er über Leute denkt, die Christus denkt, gibt eine Antwort, die der Papst sagen könnte. Nun, ich weiß nicht, ob ich glaube, dass sie verkehrt liegen. Ich glaube, das ist, was die Bibel lehrt. Und ich denke, dass es der christliche Glaube so lehrt. Aber ich denke einfach, dass nur Gott das Herz eines Menschen beurteilen kann. Ich habe viel Zeit mit meinem Vater in Indien verbracht. Ich weiß nicht alles über ihre Religion dort, aber ich weiß, dass sie Gott lieben. Und ich weiß nicht, ich habe gesehen, wie ernst sie es meinen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß für mich persönlich und was die Bibel lehrt, dass ich eine Beziehung zu Jesus haben möchte. Bei einer anderen Gelegenheit wurde er gefragt, ob Mormonen echte Christen seien. Und er antwortet so. Nun, meiner Meinung nach sind sie es. Mitt Romney hat gesagt, dass er an Christus als seinen Retter glaubt. Und das ist, was ich auch glaube. Darum, wissen Sie, ich bin nicht jemand, der jedes kleine Detail daran beurteilt. Darum glaube ich, Sie sind es. Und dieser Mann beeinflusst Massen von Leuten mit seinem Universalismus. Übrigens denken die Mormonen, dass sie auch dieselben Phänomene erleben wie die Pfingstler. Bei der Einweihung des Tempels in Kirtland hat Joseph Smith Folgendes berichtet. Folgendes ist passiert. Zungenrede, Prophetie und wundersame Visionen waren da, als der Tempel eingeweiht wurde. Andere Augenzeugen berichten, es gab gewaltige Machterweisungen wie Zungenreden, Visionen und Eingebungen von Engeln. Ferner, dort wurde, wie am Pfingsttag, der Geist des Herrn reichlich ausgegossen. Hunderte Älteste sprachen in Zungen. Über ein halbes Jahrhundert bevor Charles Parham die Pfingstler in Zungen reden, tun die Mormonen bereits dasselbe. Und wie gesagt, die Mormonen denken, dass Jesus der geistliche Bruder von Luzifer ist. Das soll das Werk des Heiligen Geistes sein? Es ist weder bei den Mormonen so, noch bei der charismatischen Bewegung. Und dann gibt es eine weitere Verzerrung bei den sogenannten Reich- und Gesundverheißungen der Wort des Glaubensbewegung. Es sind alles Dinge, die Christus klein machen, dieses falsche Evangelium bezeichnet oder macht vieles von dem aus, was bei den Charismatikern läuft. 90% der Pfingstler in den meisten Ländern der Welt vertreten diese Ansicht. Deshalb ist die Sache auch so gewachsen. Es ist in Lügen gewurzelt, es wird Erfolg versprochen, Gesundheit und Wohlstand. Und die Armen gehen diesen Leuten auf den Leim. Das Wohlstandsevangelium hat kein Interesse am biblischen Evangelium. Alles, was es anbietet, ist Wohlstand, Gesundheit. Und das Leuten, die absolut verzweifelt sind. Fleischliche Annehmlichkeiten, irdischer Reichtum wird den Leuten angeboten, die so arm sind, dass sie kaum ihr Essen bezahlen können. Aber denen wird das Geld aus der Tasche gezogen, indem man sie anlügt und ihnen Dinge verspricht, die sie nie bekommen werden, und dann bringt man das Ganze noch in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Diese heretischen Händler der Wahrheit werden mal von Gott zur Gerechtigkeit gezogen. Jemand sagte, dass das Wohlstandsevangelium das Gegenstück von Profi-Wrestling ist. Aber geistliche Schwindler werden eines Tages für ihre Wahrheit zur Rechenschaft gezogen. Sollte man die Zahlen derer, die mit heretischen Gruppen wie der katholischen charismatischen Erneuerung, der unitarischen Pfingst und dem Wort des Glaubensbewegung in Verbindung stehen, so ging die Gesamtzahl leicht in Hunderte von Millionen. Es ist der größte Teil dieser Bewegung. Das wahre Werk des Heiligen Geistes tut was? Christus wird erhoben, seine Person, sein Werk, sein Evangelium. Wenn ihr das Buch dann bekommt, und das werdet ihr, dann werdet ihr noch mehr über diese absolut irren Dinge lesen. Lass mich euch nur die Hauptpunkte geben und ihr könnt dann selber nachlesen. Zurück zu 1. Johannes 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der in der Welt. Wisst ihr, warum die charismatische Bewegung so wächst? Weil die Leute in der Welt das offeriert bekommen, was sie eigentlich wollen. Die Charismatiker bieten das an, was das nicht wiedergeborene Herz will. Gesundheit, Reichtum, Wohlstand, das ist das, was sie anbieten. Großartige Erfahrungen, ein neuer Kick, das Leben ist nicht mehr so langweilig, dann sind sie plötzlich in einer großen Menge, das Licht ist da, die Emotionen kochen hoch und, naja, das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn Leute betrunken sind oder Drogen nehmen. Aber es ist durch und durch weltlich. Die Musik, die Emotionen, Befreiung, Verheißungen und Versprechen, ekstatische Erfahrungen, der Hoffnung auf Wohlstand, sie sind von der Welt. Und das bieten sie auch an. Und deshalb reden sie wie solche von der Welt. Und die Welt hört sie. Und das ist die Beschreibung dessen, warum die charismatische Bewegung funktioniert. Weltliche Menschen sprechen zu anderen weltlichen Menschen und bieten das an, was die Welt anbietet und hat nichts damit zu tun, was das Evangelium ist. Auf der anderen Seite jedoch lesen wir, Vers 6, Vers 4, wir haben die Welt überwunden. Diese Dinge interessieren uns nicht mehr. Haben Sie noch nie gehört, dass wir die Welt nicht lieben sollen, noch die Dinge dieser Welt, sondern dass alle diese Dinge eben weltlich sind und vergehen werden? Joel Osteen schreibt, dein bestes Leben jetzt, das ist es. Das ist die Botschaft der Charismatiker. Aber die einzige Art und Weise, wie das wahr sein kann, ist, dass dein bestes Leben jetzt ist, ist, wenn du in die Hölle gehst. Weil wenn du in den Himmel gehst, dann ist das nicht das beste Leben, das du hier lebst. Und all diese aufgepumpten Emotionen, diese falschen Verheißungen, wo es nur um Selbstverwirklichung ging und Selbstbefriedigung, das geht auch in den sexuellen Bereich sogar. Aber der Heilige Geist befriedigt nicht die niedrigen Wünsche des menschlichen Herzens, sondern er wirkt Demut, er wirkt Buße. Und er wirkt in uns die Früchte des Geistes, wie wir es in Galater 5, 22 lesen, und zwar ohne, dass immer die Musik dazu hämmert. Das, was so anziehend ist an der Bewegung, sind, dass fleischliche Gelüste befriedigt werden. Und ist euch aufgefallen, wie die Prediger kein Hehl aus ihrer Weltlichkeit machen? Weil müssen sie ja, so können sie die Sache verkaufen. Schaut mich an, schaut, wie gut es mir geht, euch könnte es auch so gut gehen. Neun von zehn Charismatikern leben in Armut. Neun von zehn leben in wirklich großer Armut. 90% der Charismatiker in Afrika, Indien und den Philippinen glauben jedoch immer noch, dass alle, die genug Glauben haben, doch reich werden und Wohlstand erleben werden. Was für eine Lüge. Das Wohlstandsevangelium ist noch schlimmer als die Casinos in Las Vegas. In Las Vegas weißt du, dass sie dir das Geld aus der Tasche ziehen, weil die Mafia dahinter steckt. Aber Leute, die scheinbar für Gott reden, von denen erwartet man doch nicht, dass sie dich ausnehmen. Als die arme Witwe kam und ihre letzten Schärflein einlegte im Tempel, sagte er, dieser Tempel wird zerstört werden, kein Stein bleibt auf dem anderen. Ich weiß nicht, was ihr diesbezüglich gelehrt habt. Sie ist nicht ein Vorbild für Spenden. Gott erwartet nicht, dass du die letzten paar Münzen einwirfst, heimgehst und stirbst, sondern das ist eine Witwe, die falschen Lehren auf den Leim ging und die ihr das letzte Geld aus der Tasche gezogen haben und sie dachte, dass sie so in den Himmel eingehen kann. Und Jesus sagt, alle, die den Leuten, den vermeintlichen Gläubigen das Geld aus der Tasche ziehen, werden einmal teuer dafür bezahlen. Lass mich die anderen Punkte nur kurz anreißen. Ich muss so viel Gutes auslassen. Die Geschichte über den betrunkenen Propheten in meinem Büro kannst du nachlesen im Buch. Der Geist, der Heilige Geist, lenkt uns immer zur Schrift. Vers 6, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wie können wir die beiden unterscheiden? Der Geist Gottes will immer wohin? Zur Schrift, zur Bibel. So können wir das Ganze erkennen. Peter Wagner sagt Folgendes. Manche widersprechen der Ansicht, dass Gott direkt mit uns kommuniziert und meinen, in der Bibel sei alles offenbart, was nach Gottes Willen offenbart werden sollte. Das kann aber nicht stimmen, denn nirgendwo steht in der Bibel, dass sie aus 66 Büchern besteht. Tatsächlich braucht Gott ein paar hundert Jahre, um der Kirche zu offenbaren, welche Schriften in der Bibel aufgenommen werden sollten und welche nicht. Das ist außerbiblische Offenbarung. Trotzdem sind Katholiken und Protestanten immer noch über die Zahl der kanonischen Bücher uneins. Darüber hinaus glaube ich, dass Gebet keine Einbahnstraße ist. Wir sprechen zu Gott und erwarten, dass er zu uns spricht. Wir können Gottes Stimme hören. Wir sind schon, wie wir schon sahen, offenbart er außerdem Propheten neue Dinge. Jack Deere sagt Folgendes. Er sagt, die Allgenugsamkeit der Schrift sei eine dämonische Lehre. Und dann zeigt er Folgendes. Damit Gott sein höchstes Ziel für unser Leben erreichen kann, müssen wir fähig sein, seine Stimme sowohl im geschriebenen Wort als auch in dem Wort zu hören, das frisch vom Himmel her gesprochen wird. Satan weiß um die strategische Bedeutung des dass Christen Gottes Stimme hören. Darum greift er uns in diesem Bereich von mehreren Seiten an. Eine seiner erfolgreichsten Attacken ist die, eine Lehre zu entwickeln, wonach Gott nicht mehr zu uns spreche, außer durch das geschriebene Wort. Letzten Endes ist diese Lehre dämonisch, selbst wenn christliche Theologen dazu benutzt wurden, sie zu vervollkommnen. Allgenugsamkeit, dämonische Lehre? Tja, die Leute haben die Prüfung nicht bestanden. Eine weitere Prüfung. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Der Geist wirkt sich dahingehend aus, dass wir Gott lieben und die Kinder Gottes lieben. Liebe wird groß gemacht, biblische Liebe. Und diese Liebe äußert sich in echtem, wahren, heiligen Anbetung. Es offenbart sich auch gegenüber anderen, indem wir demütig sind, opferbereit und das Verlangen haben, anderen zu dienen und sie zu erbauen. Es ist offensichtlich, und hiermit schließe ich, in der charismatischen Bewegung dreht sich alles um mich. Es geht nicht um dich. Die Gaben sind für mich, damit ich aufgebaut werde. Die Gebete sind für mich, damit ich bekomme, was ich will. Ich klammere mich an dieses falsche System, damit ich das bekomme, was ich will, was ich mir wünsche. Es mangelt der Liebe. Jonathan Edwards schreibt darüber und beschreibt es eine falsche Art von Liebe, die unter den Leuten herrscht, die dieser Lehre anhängen. Aber es ist keine opferbereite Liebe. Mystizismus und Materialismus, wenn die beiden sich vermischen, dann dreht sich alles nur noch um mich, um meine Gefühle, meine Erfahrungen. Ich will bekommen, was ich will. Ich will mehr von dem, was ich will. Das ist absolut kindische Liebe, Materialismus, Egoismus, der sich tarnt als eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Wir müssen nicht spekulieren. Wir haben Prüfungserkennungsmerkmale. Schau sie genau an. Prüf alles, so wie die noblen Beräer. Und dann sollte es klar sein, dass, was vom Herrn kommt und was nicht. Zweiter Johannes 7, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommen, bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Eine ernsthafte Warnung, dass wir nichts mit der Ökumene zu tun haben sollen. Wir sollen nicht mit denen in Einheit sein, die eine falsche Form von Christologie haben. Vater, wir danken dir, dass wir anhand der Schrift diese Dinge beleuchten konnten heute Morgen. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir besser sein oder clever als andere Leute. Wir haben einzig und allein Gnade empfangen. Wir haben Leben bekommen. Leben von oben, Leben vom Himmel. Und wir geben dir alle Ehre, alles Lob. Wir wären genauso in der Finsternis wie die Leute, die in dieser verführerischen Bewegung sind. Danke für deine Gnade, o Gott. Herr, ehre deinem Namen, verherrliche deinen Namen und schaff ein Ende für all diese Dinge, die dich verunehren. Möge die reine Wahrheit hell scheinen und diese Lügen enttarnen als das, was sie sind. Mögen wir Satan widerstehen und möge Christus erhoben werden. Und wir beten in seinem Namen. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.